ARD. Themenüberblick. Israels Regierung und die Hamas werfen sich gegenseitig einen Bruch der Waffenruhe vor. An mehreren Orten im Gazastreifen, zuerst in Rafah im Süden, hat Israels Armee mit Bomben mutmaßliche Hamas-Ziele attackiert. Die Hamas hat die Übergabe einer weiteren toten israelischen Geisel für den Abend angekündigt. Und Putin soll im Telefonat mit Trump die Abtretung der ukrainischen Industrieregion Donetsk verlangt haben. Hallo, ich bin Beate Rüsopp. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Sonntag, dem 19. Oktober um 17.55 Uhr. Es steht immer schlechter um die Waffenruhe zwischen israelischer Armee und Hamas, die seit einer Woche gilt und die, neben dem Geisel- und Gefangenenaustausch, der Kern der ersten Phase im Friedensplan von US-Präsident Donald Trump ist. Mehrmals hatte es in den vergangenen Tagen Berichte über Zwischenfälle gegeben, auch über einzelne Gefechte, aber bislang hielt das Abkommen weitgehend. Heute aber, so stellt es die israelische Seite dar, sei man wegen mutmaßlicher Attacken der Hamas im südlichen Gazastreifen wieder zu Angriffen aus der Luft übergegangen. Über die dramatische Entwicklung berichtet aus Tel Aviv Julio Segador.
Für Israel ist der mutmaßliche Angriff auf seine Soldaten ein klarer Verstoß gegen die Waffenruhe. Die Hamas bekräftigt indes ihre Verpflichtung, alles umzusetzen, was vereinbart wurde. Nach israelischen Angaben sollen bewaffnete Kämpfer, vermutlich von der Hamas, im Süden des Gazastreifens israelische Soldaten mit Panzerabwehrraketen angegriffen haben. Auch Scharfschützen sollen das israelische Militär ins Visier genommen haben. Daraufhin flog die israelische Luftwaffe mehrere Angriffe gegen Ziele in Rafah, Khan Yunis und Gaza City. Es soll dabei nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Zivilschutzes im Gazastreifen auch mehrere Tote gegeben haben, darunter Zivilisten. Israels Verteidigungsminister Katz erklärte, die Hamas werde auf die harte Tour lernen, dass die israelischen Streitkräfte entschlossen seien, ihre Soldaten zu schützen und jeglichen Schaden von ihnen abzuwenden. Die Hamas werde für jeden Schusswaffengebrauch und jede Verletzung des Waffenstillstands einen hohen Preis zahlen. Katz wörtlich, wenn diese Botschaft nicht verstanden wird, werden die Reaktionen heftiger. Ultrarechte Kabinettsmitglieder hatten Premier Netanyahu aufgefordert, die Kämpfe im Gazastreifen mit voller Härte wieder aufzunehmen. Es sei eine Illusion anzunehmen, die Hamas würde das unterzeichnete Abkommen einhalten, so der rechtsextreme Minister für nationale Sicherheit Ben-Gvir. Die israelische Armee kündigte eine Reihe weiterer Angriffe an, vor allem auf die Tunnelanlagen der Hamas.
Die Hamas bestreitet überhaupt mit den Attacken auf israelische Soldaten mit Snipern und Panzerfaust in Rafah zu tun gehabt zu haben. Man halte sich an alle Vereinbarungen, einschließlich des Waffenstillstands in allen Gebieten Gazas. Rafah stehe unter israelischer Kontrolle und die Kommunikation mit allen Gruppen dort sei seit März unterbrochen. Ob und wann die israelische Armee ihre Vergeltung für mutmaßliche Hamas-Attacken heute wieder einstellt, darüber ist bislang nichts bekannt. Am gestrigen Abend wurden zwei weitere Leichen an Israel von der Hamas überstellt. Für den heutigen Abend hat die Hamas die Übergabe einer weiteren toten Geisel angekündigt. Unterdessen hat auch Israel 15 weitere Leichen von Palästinensern in den Gazastreifen überstellt. Damit sei die Gesamtzahl der zurückgebrachten Toten auf 150 gestiegen, sagt das Hamas-Gesundheitsministerium. Israelische Stellen haben die Toten nicht identifiziert und auch nicht mitgeteilt, wie sie umgekommen sind. Zwei lebende deutsch-israelische Geiseln sind seit 6 Tagen nach ihrer Freilassung am Montag aus dem Krankenhaus entlassen worden. Es handelt sich um die 28-jährigen Zwillinge Gali und Ziv Beermann. Sie sind jetzt zurück in ihrem Heimatort, dem Kibbutz Beit Gavrin, und wurden dort mit frenetischem Jubel empfangen. Ortswechsel. Wir schauen auf die Ukraine. Gestern haben wir hier im Podcast über das Treffen von US-Präsident Trump und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj gesprochen, nachdem es nun dort nicht mehr so aussieht, als ob die USA der Ukraine die gewünschten Tomahawk liefern werden. Offenbar hat Trump nach seinem Telefonat mit Russlands Präsident Putin seine Meinung geändert. In dem Gespräch soll es laut Washington Post auch um Gebietsabtretungen gegangen sein. So soll Kreml-Chef Putin für ein Ende des Krieges gefordert haben, dass die Ukraine das strategisch wichtige Gebiet Donetsk abtritt. Im Gegenzug soll Moskau bereit sein, Teile von Zaporizhia und Cherson aufzugeben, heißt es in dem Medienbericht, der sich auf 2 Personen bezieht, die über den Inhalt des Telefonats am Donnerstag informiert seien. Russland hat im Laufe des Krieges die ostukrainische Region Luhansk fast vollständig und die vom Kreml beanspruchten Gebiete Donetsk, Saporischschja und Cherson teilweise eingenommen. Im Weißen Haus wird diese Forderung Moskaus als Fortschritt gewertet. Selenskyj ist darauf bislang nicht explizit eingegangen. Er sagte aber, Zitat, wir werden dem Aggressor nichts schenken. Unterdessen gehen die Angriffe Russlands auf die Ukraine weiter. Im Osten des Landes sind im Gebiet Donetsk mindestens 2 Menschen getötet worden. Die Ukraine hat nach eigenen Angaben in der Nacht 40 russische Drohnen abgeschossen. Vom russischen Verteidigungsministerium hieß es wiederum, es seien 45 ukrainische Drohnen abgeschossen worden. Unterdessen hat der deutsche Verteidigungsminister Pistorius vor einer russischen Gefahr in der Arktis gewarnt. Russland remilitarisiere die Arktis, sagte er in der Bild am Sonntag und hob die Bedeutung der Zusammenarbeit mit den NATO-Partnern im Norden hervor. Die russische Nordflotte sei eine potenzielle Gefahr für Kommunikations- und Transportwege zwischen den NATO-Verbündeten, so der SPD-Politiker. Pistorius ist heute zu einer 5-tägigen Reise nach Island, Kanada und Großbritannien aufgebrochen. Dabei geht es um die Zusammenarbeit der Streitkräfte, wie Oliver Neuroth berichtet.
Es ist ein Besuch bei 3 NATO-Partnern. Island hat eine besondere geografische Lage zwischen Nordatlantik und europäischem Nordmeer. Das Gebiet ist für Russland strategisch interessant, um per Schiff den Atlantik zu erreichen. Die NATO-Staaten sprechen daher über eine bessere Kontrolle der Region. Verteidigungsminister Pistorius trifft sich mit der isländischen Regierungschefin Frosta-Dóttir in Reykjavik. Kanada ist für Deutschland ein enger Partner im Baltikum. Die kanadische Armee leitet eine NATO-Brigade mit mehr als 3000 Soldaten in Lettland, um die Absicherung der Ostflanke des Bündnisses zu stärken. Deutschland baut gerade eine Brigade in Litauen auf. Minister Pistorius führt Gespräche mit kanadischen Regierungsvertretern in der Hauptstadt Ottawa und kommt dort auch mit seinem Amtskollegen aus Norwegen zusammen. Pistorius plant außerdem einen Besuch in einem Werk des US-Rüstungskonzerns Lockheed Martin in Kanada, eine wichtige Firma für Deutschland. Lockheed Martin baut unter anderem die Kampfjets vom Typ F-35, von denen die Bundeswehr 35 Exemplare bestellt hat. Bei seinem letzten Stopp in Großbritannien steht für Pistorius die Seeaufklärung und die U-Boot-Jagd aus der Luft im Mittelpunkt. Der Verteidigungsminister besichtigt in Schottland ein spezielles Flugzeug dafür, das die Royal Navy schon länger einsetzt und das in Kürze auch bei der Bundeswehr fliegen soll.
Während wir in Deutschland seit Jahrzehnten an Frieden gewöhnt sind, sieht der diesjährige Preisträger des Friedenspreis des deutschen Buchhandels, Karl Schlögl, Europa in einer neuen Vorkriegszeit. Es falle einer friedensgewohnten Generation schwer, sich in einer solchen Situation zurechtzufinden, sagte der Osteuropa-Historiker heute bei der Preisverleihung in der Paulskirche in Frankfurt am Main. Die ukrainisch-deutsche Schriftstellerin Katja Petrowskaja lobte, der Historiker wolle in seiner Arbeit nie die menschliche Dimension aus den Augen verlieren. Karl Schlögl wird für sein Lebenswerk und seine frühen Warnungen vor Russlands Expansionspolitik geehrt.
Niemand weiß, wie das ausgehen wird. Man weiß nur, dass aus der russischen Geschichte der Krieg oft das Ende von etwas gewesen ist.
Seit der russischen Annexion der Krim, spätestens aber seit der Großinvasion in der Ukraine 2022, wird Karl Schlögl in einer breiten deutschen Öffentlichkeit als einer der fundiertesten Analytiker osteuropäischer Geschichte wahrgenommen. Die Fachwelt hatte er da längst beeindruckt mit umfänglichen Büchern wie Petersburg, das Labyrinth der Moderne, wie Berlin, Ostbahnhof Europas oder Terror und Traum, Moskau 1937.
Ich bin der Auffassung, das ist ganz banal, vielleicht auch elementar, dass Geschichte eben nicht nur in der Zeit spielt, sondern einen Ort hat.
Die Mitte liegt ostwärts, lautete bereits Mitte der 1980er sein Plädoyer, den oftmals halbierten Blick auf Europa zu weiten. Seit 1994 tat er dies als Lehrstuhlinhaber für osteuropäische Geschichte an der Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder.
Meine Vorstellung von der Viadrina war immer, dass man hier Dinge sehen, erfahren kann, erfahren auch in einem buchstäblichen Sinne, die man an anderen deutschen oder europäischen Universitäten so nicht mitbekommen kann.
Geboren wurde Karl Schlögl 1948 im Unterallgäu in Haarwangen nahe Memmingen. In eine Bauernfamilie hinein. Die Faszination für den Osten begann für ihn als Heranwachsender früh. Flüchtlinge aus den deutschen Ostgebieten kamen ins Dorf.
Da tauchten Frauen auf, die lackierte Nägel hatten und rauchten, was auf dem Dorf eine Ungeheuerlichkeit war. Und dann im Austragsstüble, wie das hieß, da wohnte eine Familie aus Znaim in Mähren. Sie hat etwas gemacht, was es in bäuerlichen Häusern natürlich überhaupt nicht gab. Pilzsuppen und Pilzgerichte, die so unglaublich gut waren.
Schlögl studierte an der Freien Universität in Berlin, war in der zerfallenden Studentenbewegung zunächst in K-Gruppen aktiv, lebte zeitweilig in Moskau und suchte die großen Linien der Geschichte, oft über akribisch recherchierte Details aufzuzeigen.
Man kann an den Kursbüchern ablesen, wie die Zeiten sind, ob Kriegszeit, ob Friedenszeit, Normalität oder Ausnahmezustand ist. Und mir kommt es eigentlich darauf an, Materialien und Gesichtspunkte ins Spiel zu bringen, die in der Geschichtsschreibung eigentlich sonst keine Rolle spielen.
Geschichte findet nicht nur in der Zeit statt, auch im Raum. An ganz bestimmten Orten, in Zentren von Imperien, an um Eigenständigkeit ringenden Peripherien. Als nächstes Projekt plant Karl Schlögl deshalb auch eine Geschichte Russlands, erzählt über den Fluss Wolga.
Ich glaube ja, dass Geschichtsarbeit nichts anderes ist als Vergegenwärtigung von abgelaufener Zeit. Und das ist eine andere Auffassung von Geschichte, als die zum Beispiel eine Lehre daraus für sich ziehen, weil die Situationen jeweils neu sind, das Personal jeweils neu und jeder kann nur das, was er kann.
Derzeit ist der Osteuropa-Historiker vor allem damit beschäftigt, das Neue zu erklären, das mit Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine sichtbar geworden ist und wo dies tiefe Wurzeln in der Vergangenheit hat. Eine Lehre aus der Geschichte richtet sich für ihn an die deutsche Gesellschaft. So sagte er im Februar 2022.
Es müsste nur endlich ankommen, dass auch in einem Land wie Deutschland man sich auf alles gefasst machen muss. Und dass man nicht glauben kann, sich einzurichten in einer Welt, in der alles aus den Fugen ist und alles Mögliche passieren kann, aber dass man selbst nichts damit zu tun hat.
Sagt der Historiker Karl Schlögl, der heute den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen hat. Im Porträt von Harald Asel. Und das war Krieg und Terror. Ich bin Beate Rüsopp. Vielen Dank fürs Zuhören.